Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Und du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir. Du das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Du gibst das Leben mit einem klaren Sinn. Beendest das Verlorensein, schenkst einen Neubeginn. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Und du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir. Du das Leben, gibst das Leben, das ich lohnt. Du machst das Leben mit dir tief und weit. Du reißt uns Horizont auf, zeigst uns das Ziel der Zeit. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Und du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir. Du das Leben, gibst das Leben, das ich lohnt. Mit dir zu leben, bewahrt uns nicht vor Leid. Doch beim Schauen lehrt, lohnt sich auch Traurigkeit. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Und du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir. Du das Leben, gibst das Leben, das ich lohnt. Wer in mir bleibt, der lebt nicht mehr für sich. Er wird bestimmt von deiner Liebe und bringt Frucht für dich. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Und du gibst nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle ist bei dir. Du das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt.
Dieses Lied hätte ja Fritz Woike vielleicht dichten können, nachdem er Römer 6 gelesen hat, was wir heute tun wollen, nämlich die ersten 10 Verse. Es sind die Kapitel 6 bis 8, die ja unter dem Hauptthema stehen, die Heiligung durch die Vereinigung mit Christus in seinem Tod und in seinem Leben. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesum Christum getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Dieweil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christo gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben zu einem Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Mit Christus sind wir vereint in seinem Tod und in seinem Leben. Es ist ein ganz neuer Zustand, der entstanden ist im Leben der Kinder Gottes. Wir sind mit Christus vereint in seinem Tod und auch in seinem Leben. Wenn der Apostel Paulus anfänglich hier sagt, was wollen wir dazu sagen, nimmt er Bezug auf das Kapitel zuvor, wo er beschrieben hat, dass wohl durch eine Sünde das Verderben zu allen Menschen gekommen ist, aber die Gnade, die Rechtfertigung in Jesus Christus stärker ist, nicht nur über eine Sünde, sondern über alle Sünden, wie viel es auch sein mögen. Die Kraft Gottes in der Rechtfertigung in Jesus Christus, in diesem Opfer, ist wesentlich ein Vielfaches stärker als die Sünde, Kraft der Sünde. Nun wirft er die Frage auf, ja, was sollen wir dazu sagen? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit ja eben die Kraft der Rechtfertigung noch stärker wird und wir von dieser großen Stärke immer mehr profitieren? Das sei doch ferne. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus nicht nur gesandt, um die Rechtfertigung von der Sünde und durch die Sünde dem entstandenen Tod zu bewirken beziehungsweise uns davon zu lösen, sondern auch die Auferstehungskraft zu schenken, dass wir mit ihm vereint sind in einem neuen Leben, in einem anderen Leben, abseits von dem Leben der Sünde. Hineingenommen in das Leben seiner Auferstehung. Es gilt also für alle Gläubigen, dieses neue Leben der Auferstehung von den Toten wahrzunehmen, nicht mehr zurückzufallen in das alte Leben der Sünde, sondern jetzt die Gemeinschaft mit Jesus in dem Auferstehungsleben zu genießen und darin die gewünschte Frucht zu bringen, die Gott wirken will in uns und durch uns in dieser Zeit. Das große Thema also des geheiligten Lebens und des Sterbens mit Christus, Sterbens und Lebensgemeinschaft mit ihm, wird ja in diesen kommenden Kapiteln behandelt. Die Identifikation im Glauben mit dem Tod und mit dem Leben ist nötig, mit dem Leben in Jesus. Also das heißt, wir selber haben keinen eigenen Tod für unsere Sünde erleiden können. Also keinen Tod, der unsere Sünde gesühnt hätte. Wir sind vereint mit dem Tod Christi. Darin ist auch unser Tod, der Tod des alten Menschen, begründet und besiegelt. Tod gestorben, fertig, aus. Und durch seine Auferstehung allein, hineingenommen in sein Auferstehungsleben, haben wir Leben. Sonst hätten wir keines. Diese Identifikation mit im Glauben, mit dem Tod Jesu und mit seinem Leben ist nötig, um auch im Sieg über die Macht der Sünde zu sein und zu bleiben. Ich möchte uns diesen Text noch einmal lesen aus der Interlinearübersetzung Das heißt, aus dem griechischen Text, der ja so etwas wörtlich übersetzt worden ist von Ernst Dietz Fellbinger, da heißt es so: Was denn sollen wir sagen? Sollen wir bleiben bei der Sünde, damit die Gnade zunehme? Nicht möge es geschehen. Die wir gestorben sind der Sünde, wie sollen wir noch ihr leben wollen? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir getauft worden sind in Christus Jesus, ich betone das, nicht auf Jesus Christus, hier wird tatsächlich in die Identifikation mit seinem Tod gemeint, nicht mit der Wassertaufe, ja? Sein Tod in Christus Jesus, in seinen Tod, die wir getauft worden sind. Wir sind mitbegraben, also mit ihm, durch die Taufe in den Tod sind wir auch begraben, damit, wie er Christus auferstanden ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. In der Neuheit des Lebens. Wenn nämlich zusammengewachsene wir geworden sind in der Gleichheit seines Todes, zusammengewachsen mit ihm darin, dann aber auch in der Auferstehung mit ihm zusammengewachsene sein. Und weil wir dies wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit zunichte gemacht wird der Leib der Sünde, so dass nicht mehr dienen wir der Sünde, denn der Gestorbene ist rechtskräftig freigesprochen von der Sünde, von dem Dienst der Sünde gegenüber. Wenn aber wir gestorben sind mit Christus, glauben wir, dass auch wir leben werden mit ihm, wissend, dass Christus, auferstanden von den Toten, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, der Sünde ist er gestorben für ein und allemal. Was er aber lebt, lebt er Gott. Das sind also alles Worte, die uns mit in dieses Leben hineinnehmen. Wir sind ein für allemal gestorben mit Christus. Ein für allemal. Und was wir nun in dem neuen Leben leben, leben wir nur noch für Gott. Es gibt kein anderes geistliches Leben, außer diesem Leben für Gott. Und das sollen wir im Glauben tiefer wahrnehmen, damit wir uns nicht wieder verstricken lassen durch den Sog der Sünde und der Weltlust. Es ist nicht mehr nötig. Es ist absolut nicht nötig, denn wir sind tatsächlich ein für allemal der Sünde gestorben. Natürlich können wir sagen, in unserem persönlichen Leben regt sich so manch anderes noch, dass wir den Eindruck haben, wir sind nicht gestorben. Aber in Christus sind wir gestorben. Das heißt, die Verpflichtung der Sünde und dem sündlichen Leib gegenüber ist nicht mehr nötig. Wer tot ist, der ist gerechtfertigt, voll und ganz von der Verpflichtung, dem toten Körper noch zu dienen. Er muss ihm nicht dienen. Das soll uns hier gesagt werden. Das heißt ja eben, was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir also weitermachen wie zuvor und uns einfach nur auf die Gnade berufen? Der Herr ist ja gnädig und irgendwie kommt er mit uns schon zurecht. Denn wir können machen, was wir wollen. Nein, das sollen wir nicht mehr, sondern sollen wahrnehmen, dass wir nicht mehr machen müssen, was wir wollen. Dass wir frei sind von dem Zwang, dem alten Menschen dienen zu müssen, dass wir jetzt wirklich in dem Auferstehungsleben unserem Heiland, unserem Gott dienen. Die Identifikation mit Jesu Tod und Leben ist also das Bekenntnis zum eigenen Tod und zur eigenen Auferstehung der Toten, von den Toten, durch den Glauben an Christus. Wenn wir bei der Übergabe unseres Lebens an Jesus gesagt haben, unser Wille soll durchkreuzt sein. Wir sind gar nichts mehr. Alles Herr bist du, ist das ein Bekenntnis zum eigenen Tod. indem ich sage, mein Wille geschehe nicht mehr. Es geschehe nur noch dein Wille. Ich kann mich ja daran auch lebhaft entsinnen, als meine Frau und ich zum Glauben kamen, dass das ein ganz wichtiger Punkt war und der Herr ja nicht locker gelassen hat, bevor wir willig waren, dies zu bejahen, den Tod. Er hat uns nicht durchdringen lassen zu sich, bevor wir nicht Ja sagten zum eigenen Tod. Und erst als wir dann sagen konnten, nicht nur geplappert, sondern von Herzen, Herr, wir gehören dir, du streichst alles durch, was dir nicht gefällt. Du nimmst alles weg, was nicht zu dir gehört. Du richtest bitte alles auf, was du willst. Ob wir das jetzt schon kennen oder nicht kennen. Und als wir erst das sagten, das Bekenntnis zum eigenen Tod, erfuhren wir dann auch das Auferstehungsleben an dieser Schwelle. Darum diese heilige Entschiedenheit, wie wir es gelesen haben, das sei doch ferne, dass wir jetzt weiterhin der Sünde dienen wollen. Wie sollten wir denn der Sünde leben wollen, der wir doch in Wahrheit gestorben sind? Wie können wir denn das wieder tun wollen, wenn wir gesagt haben, wir möchten und müssen mit Christus sterben, damit wir auch mit ihm auferstehen? Denn unsere Sünde können wir selber nicht tilgen. Auch wenn also die Gnade Gottes zur Vergebung über alle Sünden der Menschen geht und die Rechtfertigungskraft, so müssen wir es ja sagen, immer größer ist als alle Schuld, als unsere Schuld, als die Schuld der Welt, sollen wir dennoch nicht mehr der Sünde des alten Menschen oder dem sündigen Verlangen dienen wollen. Sollten wir der Sünde dienen, der wir doch abgestorben sind? Nein. Paulus mahnt uns also durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht nur dankbar über die Erlösung zu sein, Erlösung vom ewigen Getrenntsein von Gott, sondern hinfort das Leben der Sünde zu meiden, das sie uns ja doch nur heruntergezogen hat. Es hat uns ja nicht glücklich gemacht. Es hat uns kaputt gemacht. Es hat uns traurig gemacht. Es hat uns überhaupt keine Zukunftsperspektive, keine echte gelassen. Dass wir dieses Leben nicht mehr wieder aufgreifen, sondern in der Gegenwart des auferstandenen Christus bleiben. Das sollen wir mehr und mehr zulassen. Im Epheserbrief, hier verstehen wir vielleicht diese Worte des Apostel Paulus in diesem Zusammenhang auch besser, wo er diesen Wechsel aufzeigt von dem Verlangen des sündigen Menschen und jetzt dem neuen Menschen. In Epheser 4, Vers 25a zum Beispiel, legt die Lüge ab. Das gehört zum alten Menschen. Und jetzt redet die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, nämlich in Christus. Das ist das Neue. Die Lüge gehörte zum alten Menschen, denn der alte Mensch ist ja von der Unwahrheit durchzogen. Er macht sich selber immer was vor und anderen etwas vor. Er ist ja nicht aufrichtig. Das kann er auch nicht sein, weil er sich durch Aufrichtigkeit entlarven würde. Deswegen legt die Lüge ab, redet jetzt Auferstehungsleben. Die Wahrheit, das ist das Neue. Oder eben in den Versen 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Das ist also kein Humanist, keine humanistische Regel, dass man sagt, sei ein anständiger Mensch. Hier geht's ja um viel mehr. Das Stehlen hat nicht nur mit Wegnehmen irgendeiner Materie zu tun oder im Kaufhaus etwas zu stehlen, sondern auch Gott die Ehre zu stehlen, indem man sein eigenes Leben verwirklichen will ohne Gott. Stehle nicht mehr, sondern tue Gutes. Ja, also lass dich da verändern, so wie Christus Gutes tut an uns. So lass dich mit hineinnehmen. Damit du etwas hast, arbeite mit deinen Händen zu geben dem Bedürftigen. Also wir sollen etwas geben können, was dem anderen hilft, nicht nur materiell, sondern auch geistlich hilft. Ja? Oder Vers 29, auch dieser Wechsel, was das Reden betrifft, diese drei Stellen spiegeln ja Wort, Werk und Wesen wider. Wechsel von Wort, von Werk und von Wesen. Vers 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen. Das war vorher der alte Mensch, der ist gestorben. Sondern jetzt im neuen Menschen, was zur Besserung dient, was holdselig ist zu hören, also was zum Guten, zur Besserung im biblischen Sinne, heißt doch immer, was zu Gott hinführt. Das soll der Auferstehungsmensch jetzt sagen können. Das soll in ihm pulsieren und soll auch dem Nächsten zuteil werden können. Also dieser wirkliche Wechsel, ihr seid mit Christus gestorben, Identifikation, Tod, ihr seid mit ihm auferstanden, neues Leben, und zwar ein Leben, was nie aufhört. Und ein Tod, der nie mehr wiederholt werden muss. Er ist einmalig geschehen in Christus. Es wäre ja auch unverständlich, wenn jemand erneut tun will, wovon er dankbarerweise befreit worden ist und sich wieder quälen lässt mit den alten Sünden. Die Befreiung von der Macht der Sünde, die Sünde, die uns ja immer wieder weiter von Gott weggeführt hat, darf und soll von den Gläubigen genutzt werden, diese Befreiung. Diese Befreiung von dieser Macht, das soll genutzt werden, und die Gnade soll dabei nicht auf Mutwillen gezogen werden. Wie es Paulus hier schrieb, was wollen wir dazu sagen? Sollen wir nun weiter in der Sünde leben, damit die Gnade desto mächtiger wird? Das heißt, Gnade auf Mutwillen ziehen. Das sollen wir nicht tun, sondern wir sollen die Befreiung von dieser Macht der Sünde nutzen. Sündiges Verhalten soll also nicht nur verachtet werden, sondern mit einem wachsamen Geist bekämpft werden. Wachet und betet, heißt es ja, nicht, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Das heißt, eine ganz bewusste neue Stellung zu der Sünde einnehmen. Eine bewusste Haltung. Ich lebe jetzt mit Christus. Ich will der Sünde nicht dienen. Natürlich, wir fallen immer wieder mal in die Sünde und dann tut's uns leid. Und dann beten wir, dann tun wir Buße und dann stehen wir wieder auf. Aber wir wollen eine bewusste Haltung einnehmen, dass die Sünde uns nicht wieder in den Griff kriegt. Wir gehen nicht einfach schlendrianhaft durch den Tag, mal sehen, ob's gut geht oder nicht, sondern wir beten und sagen, Herr, bewahre uns, wir wollen dir dienen. Wir wollen in dem Leben bleiben, das du uns geschenkt hast. Das Anrecht des Teufels an den Gläubigen für erneutes Sündenhandeln ist gebrochen. Das soll uns hier auch gesagt werden. Das Anrecht des Satans über uns ist gebrochen. Er hat keins mehr. Er hat kein Anrecht mehr. Wenn wir ihm nicht Anrecht geben. Dadurch, dass wir mit Christus gestorben sind und mit Christus auferstanden sind, hat er kein Anrecht mehr. Auch wenn er so tut, als ob er es hätte und versucht, uns immer wieder in seinen Griff zu bekommen. Wir sollen aber wissen, er hat kein Anrecht mehr. Wir brauchen ihm das nicht zu gestatten. Gemeinschaft mit Christus haben wir also in beiden Bezügen, im Tod und im Leben. Ich lese nochmal Vers 3 und 4. Wisst ihr denn nicht, dass alle, die wir in Christum getauft sind, sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm sogar begraben, durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. In einem anderen, das heißt in einem neuen Leben. Manchmal kann man das ja so beobachten. Es gibt ja viele, auch religiöse Menschen, da hat sich gar nichts verändert in ihrem Leben. Es hat sich nur das Wortbekenntnis verändert. Aber ihr Leben hat sich nicht verändert. Das ist aber nicht das Leben, was hier in der Schrift gemeint ist. Da soll ein neues Leben entstehen. Ein anderes Leben, was zuvor nicht da gewesen ist. Das macht einen lebendigen Christen aus. Nicht das Bekenntnis, sondern der Zustand eines anderen Lebens. In allem haben wir durch die Wiedergeburt oder Neugeburt im Heiligen Geist Gemeinschaft mit Gott in Jesus empfangen. Also wir sind tief in seine Gemeinschaft gekommen. Wir sind in die Gemeinschaft seiner Leiden gekommen. In Jesaja 53 heißt es zum Beispiel, die Strafe liegt ja auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Also die Strafe für unsere Sünden. Wir sind somit in die Gemeinschaft seiner Leiden gekommen. Wir sind auch in die Gemeinschaft seines Todes gekommen, wie wir in Hesekiel 18 zum Beispiel lesen. Da steht in Hesekiel 18, Vers 4, siehe, alle Seelen sind mein, des Vaters Seele sowohl als auch des Sohnes Seele. Welche Seele sündigt, die soll sterben. Weil wir alle gesündigt haben, müssen alle sterben. Gemeinschaft mit dem Tod Christi, der für uns starb. Wir müssen alle sterben. Vers 20, Hesekiel 18, welche Seele sündigt, da wird das nochmal wiederholt, die soll sterben. Gemeinschaft mit seinem Tod. Denn Christus starb ja nicht als Märtyrer, wie manche das ja meinen, sondern er starb aufgrund der Sünde. Aufgrund unserer Sünde. Gemeinschaft in seinem Tod. Und Gemeinschaft in seiner Auferstehung von den Toten. In 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, dass wir durch den Heiligen Geist zu einem Leib, nämlich zu dem Leib Christi, getränkt worden sind. Und das ist der Leib der Auferstehung von den Toten. Der Leib Christi hat nichts mehr mit dem Tod zu tun. Er hat nur noch mit dem Leben zu tun, mit dem neuen Leben. Im Leib Christi gibt es kein Sterben und kein Tod mehr, kein altes, sündiges Leben, sondern nur neues Leben gibt es am Leib Christi. Das ist auch diese Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben. Unser Glaube soll uns in diesem Wissen der Vereinigung mit Jesus festhalten. Wir sollen stets und ständig daran denken, dass wir vereinigt sind mit Christus in allen Bezügen, damit wir auch mit ihm hier in der Zeit handeln können, so wie es ihm gefällt. Und hier verstehen wir in diesem Bezug auch die Worte des Herrn Jesus im Blick auf die Seinen oder die Diener, wo er sagt, will mir jemand dienen, wo soll der sein? Wo ich bin. Das heißt, er muss mit mir sein. Ich komme nicht mit ihm mit, sondern er muss mit mir sein. Das ist das neue Leben, mit Christus sein. Da, wo er ist, können wir mit dienen, im neuen Leben. Wo er nicht ist, ist der Dienst, den wir tun, zwecklos. Er bringt überhaupt keine Frucht, weil keine Kraft des neuen Lebens da ist. Darum ist es so wichtig, dass die Gemeinschaft mit Jesus Christus immer wieder im Glauben angenommen und gesucht wird und auch die Vergewisserung in uns stattfindet. Ich gehöre dem Herrn. Er wird mich heute durch diesen Tag leiten. Also noch einmal, wir brauchen der todeswürdigen Sünde nicht mehr zu dienen. Stattdessen leben wir als Kinder Gottes in der Heiligung. Das heißt ja, in der Einnahme des mit Jesus übereinstimmenden Lebens. Das ist Heiligung. Einnahme des mit Jesus übereinstimmenden Lebens. Das suchen wir. Was er tut, das tun wir mit ihm. Und das ist durch Golgatha möglich geworden für die Gemeinde. Wir können also das Neue, das Gute, die Ewigkeitsfrucht vollbringen. Wenn wir in Kolosser 3 lesen, dann verstehen wir dieses Neue. Das sind ja nicht nur Worte, die eine menschliche Regelung darstellen oder wo man eine Aufforderung bekommt, nun streng dich mal an, verändere mal dein Leben. Nein, nimm das bewusst, das neue Leben wahr, was dort ist, in das du mit hineingenommen worden ist. Kolosser 3, seid ihr nun mit Christus auferstanden, das heißt, ihr seid mit gestorben, also auch auferstanden, dann sucht, was droben ist, da Christus ist sitzend zur Rechten Gottes. Vers 3, denn ihr seid ja gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Also hier wird auch wieder gegenübergestellt, das Alte dem Neuen. Ihr seid gestorben, ihr müsst nicht erst sterben. Ihr seid in Christus gestorben, auch wenn wir äußerlich, wie ich es vorhin gesagt habe, noch unsere Begrenzungen sehen. Aber in Wahrheit ist dieser Sterbensprozess schon vollendet. Und wir dürfen im Glauben und durch die Kraft des Heiligen Geistes auch in der Vollendung des neuen Lebens stehen, indem wir es wahrnehmen und zulassen. Das neue Leben mit Jesus ist nicht nur ein wenig neu, sondern es ist wirklich ganz neu und vollkommen. Ich weiß um die Auslegung von 2. Korinther 5, Vers 17, weil man sich da an manchen Übersetzungen festhält, dann heißt es ja, ist jemand in Christo, ja, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ah, dann klammert man sich gleich an dieses Wort. Neues ist geworden, das ist ja ein Werdegang. Da ist was Neues in Gang gekommen und jetzt, na ja, langsam werden wir so ein bisschen neuer werden. Nein, das ist eine menschliche Sache, wenn man sich so daran festhält, sondern siehe, es ist alles neu geworden, heißt es. In Christus ist es neu, absolut neu, alles neu, nicht nur ein wenig neu, alles ist neu. Nur wir haben das Neue noch nicht so in Anspruch genommen. Wir sollen es äußerlich in Anspruch nehmen, innerlich sind wir neu. Sonst würden wir nicht, wenn wir jetzt sterben, in den Himmel kommen, wenn nur ein wenig neu wäre. Es muss alles neu sein und das soll uns ja Freude bereiten. Es ist alles neu, deswegen, wenn der Herr mich jetzt ruft, dann bin ich in seinem Reich, weil alles neu ist. Allerdings nach dem äußeren Menschen ist noch nicht das alles neu, sondern ich muss das alles Neue einnehmen wollen. In Offenbarung 21, Vers 5 spricht ja der Herr auch, der Erhöhte, siehe, ich mache alles neu. Nicht nur ein wenig. Denn wenn es nur ein wenig wäre, dann müsste Christus immer wieder gekreuzigt werden, um wieder ein bisschen neuer zu machen. Ja, so ein Update würden wir ja sagen, im Blick auf Computer, da muss immer was erneuert werden, gibt es ein Update, ja, oder sogar die ganze Sachen Upgrade, ja, oder wie das so heißt immer. Ja. Das braucht es nicht. Es ist bereits alles neu. Das will der Apostel Paulus hier mitteilen. Wir müssen nicht mehr dem Alten leben, weil bereits alles neu ist, sondern wir dürfen es einnehmen. Vers 6 und 7 noch einmal gelesen in Römer 6. Weil wir das wissen, wir wissen es durch den Heiligen Geist, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, also nicht nur wird, sondern ist, damit wir dem sündlichen Leib, dass der aufhört, nicht dienen, dass wir der Sünde hinfort auch nicht mehr dienen. Wir wissen also durch den Glauben, dass der alte Mensch, der sündige Leib, gestorben ist. Er ist mitgekreuzigt im Opfer Jesu. Und er ist in Wahrheit dadurch außer Kraft gesetzt. Außer Kraft. Wir sind ja freier durch den Glauben an Jesus, als wir denken. Wir glauben immer, wir sind gar nicht so frei und wir hinken so hinterher und beruhigen uns, weil wir ja so schwach sind. Wir sind viel freier, als wir glauben. Bloß wir nutzen nicht diese Freiheit in Christus. Wenn wir sie im Namen Jesu einfach mehr nutzen würden, würden wir staunen, welche Freiheit Jesus uns erworben hat. Wir wissen das durch den Glauben, dass der alte Mensch samt ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde aufhört, damit wir der Sünde hinfort nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Das heißt, von der Verpflichtung, ihr dienen zu müssen. Wer gestorben ist, das wissen wir. Durch den Tod Jesu und somit durch unseren Tod ist nicht nur das Anrecht des satanisch-sündigen Geistes auf den Leib des Menschen gebrochen worden, sondern auch die völlige Sündenlast aufgehoben worden und abgerechnet worden. Die gesamte Sündenlast unseres Lebens ist aufgehoben und abgerechnet worden. Da ist gar nichts mehr, so dass wir gar keinen Punkt mehr gehorsam sein müssten. Wir sind frei davon durch dieses eine Opfer. Jede Verpflichtung der Sünde gegenüber ist abgetan, total abgetan. Wir merken, wie welch ein Kampf manchmal auch in dem menschlichen Sein ist. Da möchte man irgendetwas los sein, irgendeine Bindung, ja. Aber in Wahrheit will man sie ja nicht geben. Wenn man sie geben wollte, könnte man sie geben. Wäre man frei. Aber man ist nicht ehrlich. Der Mensch als solches ist ja nicht aufrichtig. Er will ja das behalten, was für ihn als Leben sich bekundet. Aber der geistliche Mensch, der kann sagen, nein, ich gebe dir das. Und dann ist er frei von diesem und jenem, was ihn noch festhält. Jede Verpflichtung also der Sünde gegenüber ist abgetan. Und das meint auch der Apostel Johannes, wenn er im 1. Johannes 3, Vers 9 Folgendes schreibt. Manchmal verstehen wir ja erst diese Verse besser, wenn wir das so im Zusammenhang betrachten, als wenn wir sie einzeln lesen. 1. Johannes 3, Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt bei ihm und kann nicht sündigen. Denn er ist von Gott geboren. Das sind ja Worte, an diesen Versen haben sich Gemeinden auseinander dividiert. Hermann Schmelzler hat mir das auch mal erklärt, gesagt, in der Schweiz. An diesen Worten, weil sich da gestritten haben. Wieso? Der eine hat gesagt, also ich begehe überhaupt keine Sünde mehr, weil hier steht, der tut nicht Sünde. Und ein anderer sagt, doch, wir sündigen noch. Na, dann sind sie auseinandergegangen. Weil sie nicht eins wurden. Hier ist damit gemeint, dass die Vollmacht der Sünde über den neuen Menschen gebrochen ist. Und dass der neue Mensch keine bewusste Sünde beherbergen will bei sich. Nicht, dass er mal, das, weil wir noch den alten Menschen zum Teil mit uns rumtragen, in Sünde fallen. Das ist hier nicht gesagt, ja. Sondern der neue Mensch tut nicht aktiv Sünde. Da ist ja dann manchmal die Frage angebracht bei diesem und jenen, ob der neue Mensch schon in ihm ist, wenn er aktiv, bewusst der Sünde dient. Die einst offenbar gewordenen Sündentaten im Leben der Menschen müssen also in dem Leben der Kinder Gottes, die auferstanden sind mit Christus, nicht mehr getan werden. Ich lese mal einige, die auch der Apostel Paulus anspricht, was früher war und was nicht mehr getan werden muss, in Galater 5 zum Beispiel. Galater 5, da werden einige Eigenschaften aufgezählt. Ich lese das mal wieder aus der Interlinear-Übersetzung. Vers 16, ich sage aber, im Geist wandelt und die Begierde des Fleisches keinesfalls werdet ihr ausführen, keinesfalls. Wenn ihr im Geist wandelt. Und weiter dann die Verse etwas tiefer, ab Vers 18. Wer vom Geist getrieben wird, der ist nicht mehr unter dem Gesetz. Und dann offenbar sind die Werke des Fleisches, zum Beispiel Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornesausbrüche, Fälle von Selbstsucht, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidanwandlungen, Trinkgelage, Schmausereien und ähnliche Laster. Hier wird also gesagt, das ist zu dem geistlichen Leben nicht mehr gehörig. Dem sind wir nicht mehr verpflichtet. Wenn es vorkommt, dann kommt es aus Versehen vor, wir waren nicht wachsam. Aber diese Dinge kommen nicht mehr mit Absicht vor. Man lebt diesen Dingen nicht mehr bewusst als neuer Mensch. Denn der neue Mensch tut das nicht, sondern er bittet darum, vor diesen Dingen bewahrt zu bleiben, denn er hat Vollmacht bekommen, der Sünde an diesen Punkten auch gar nicht mehr dienen zu müssen. Denn der alte Mensch ist ja gekreuzigt und der neue Mensch muss dem Alten nicht mehr dienen. Mit Christus gestorben und auferstanden sein heißt doch, hier ist ein bleibendes Leben eingeschlossen. Und das ist genau das, was der Herr Jesus sagt, auch als der gute Hirte in Johannes 10, Vers 19, niemand wird sie aus meines Vaters Hand reißen, ich gebe ihnen das ewige Leben. Mit ihm auferstanden sein heißt bleibendes Leben haben. Dieses Leben kann nie mehr zerstört werden. Das Auferstehungsleben Jesu kann nicht zerstört werden. Dann müsste nämlich Jesus zerstört werden. Das geht nicht. Das geht nicht. In seinem Auferstehungsleben haben wir bleibendes, ewiges Leben. So lesen wir auch in Vers 8 und 9 von Römer 6. Sind wir mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wir wissen, so wie Christus von den Toten auferweckt ist, hinfort nicht stirbt, so werden wir auch hinfort nicht sterben. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Und somit auch über diejenigen nicht, die mit Christus auferstanden sind. Ein Kind Gottes bleibt also fest in dem neuen ewigen Leben. Darum ist die Ermutigung zum Kennenlernen desselbigen Lebens, des ewigen Lebens, nämlich in der Heiligung gegeben. Wir sollen ermutigt werden, dieses bleibende Leben, was nicht mehr verändert werden wird, kennenzulernen, einzunehmen. Das Leben aus Gottes Hand kann also nicht mehr zerstört werden, sondern es ist eingesetzt zur fortwährenden Ehre Gottes. Gottes Leben handelt nur zu seiner Ehre. Ja? So lesen wir, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben zu einem Mal. Was er lebt und was wir dann mit Christus leben, leben wir Gott. Es geht also nur noch um diese Gottesbeziehung. Hier verstehen wir auch, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 2, Vers 14 sagt, dass er sagt, Gott sei Dank, der uns allezeit Sieg gibt in Christus. Da ist allezeit Sieg in Christus. Wenn der Sieg nicht da ist, dann merken wir, aha, wir haben uns ablenken lassen von dem neuen Leben in Christus. Wären wir drin, hätten wir allezeit Sieg. In ihm, denn in Christus ist immer Sieg. Das ist das Wunderbare, das allumfassende Neue, was wir im Alltagsleben auch praktizieren und kennenlernen sollen. Durch diese Heilserkenntnis im Glauben sollen wir also nicht mehr von den sichtbaren Dingen bestimmt werden gegen Gott. Denn das Sichtbare arbeitet immer gegen Gott. Nicht? Ich habe das, glaube ich, neulich mal auch erzählt. Jetzt habe ich ja eine Beerdigung eines Professors vorzunehmen. Und die Frau, die kam dann und sagte, ja, mein Leben hat ja gar keinen Sinn mehr. Am liebsten würde ich auch sterben. Ja, sage ich, dann wollen wir doch mal darüber nachdenken, warum das Leben keinen Sinn hat. Es hat wirklich keinen Sinn. Denn alles, was aufhört, ist sinnlos. Alles. Hat keinen wirklichen, echten, tiefen Sinn. Man kann es genießen, man kann ein schönes Konzert genießen, aber es hört auf und dann ist der alte Jammer wieder da. Ja, alles, was aufhört, hat keinen Sinn. Deswegen Sinn hat nur das, was nicht aufhört. Und das ist Gott in Christus. Da müssen wir hin. Das gibt uns wirklich Motivation, auch in schwierigen Situationen weiterzumachen, weiter hier zu leben. Einmal für immer, das möchte ich noch zum Schluss betonen, Jesus Christus ist einmal für immer mit uns, für uns gestorben, einmal für immer mit uns, für uns auferstanden. So lesen wir es ja auch in Hebräer 10, 10 bis 12 und 14, mit einem Opfer sind in Ewigkeit vollendet, die an ihn glauben. Die Befreiung also von der Verpflichtung, Der Sünde zu dienen ist eine ewige Befreiung, ein ewiger Sieg. Der Teufel ist besiegt. Das müssen wir einfach für uns in Anspruch nehmen. Dürfen ihm gar keine Ehre geben, als ob er nicht besiegt sei. Der Weg der Heiligung zur Einnahme des neuen Lebens bleibt immer frei. Und es ist auch Gottes Wunsch, Gottes Wille, Gottes Einladung, dass wir diese Heiligung annehmen. 1. Thessalonicher 4, 3 bis 4 kommt das ja darin vor. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet das alte Leben, sondern nehmt das Neue ein. Noch kurz ein Gedanke, was kann denn diese Heiligung hindern? Diese Heiligung kann hindern oder gehindert werden durch einmal bei denen, die nicht den Heiligen Geist empfangen haben, also die nicht von neuem geboren sind. Da kann diese Heiligung gar nicht einsetzen und wird auch verhindert. So steht es zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 10 bis 12, wenn wir das mal in diesem Zusammenhang lesen. Da steht, uns hat Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Wo also dieser Geist nicht ist, gibt es auch keine Offenbarung. Denn welcher Mensch weiß denn, was im Menschen ist, als der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also auch weiß niemand, was in Gott ist, außer der Geist Gottes. Also die Heiligung kann verhindert werden bei denen, die den Heiligen Geist nicht empfangen haben. Denn weiter heißt es ja dann hier im Korintherbrief, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, gar nichts. Er kann also auch nicht in der Heiligung leben. Ein zweiter Punkt wäre, dass die Heiligung verhindert werden kann, dass man selber als Kind Gottes, wiedergeboren, nicht kontinuierlich an den Sieg Jesu denkt. Es vergisst, sich wieder anderen Dingen zuwendet und somit die Heiligung nicht weiter fortschreitet. Im Jakobusbrief, Jakobus schreibt dazu im ersten Kapitel, 1. Kapitel Vers 27, Vers 22, ich lese mal schon dort, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch ja selbst betrügt. Denn wenn jemand nur ein Hörer ist des Wortes und nicht kein Täter, der ist wie ein Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er es beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er gestaltet war. Vergisst also den Sieg Jesu, so können wir sagen. Und dann setzt die Heiligung nicht fort. Im 2. Petrusbrief wird Folgendes auch gesagt, die fortlaufende Einnahme des neuen Lebens zum Stillstand kommt, unterbrochen wird, setzt auch wieder eine Dunkelheit im Leben der Gläubigen ein. 2. Petrus 1, Vers 5 und 9. Wendet allen euren Fleiß daran, reicht da in eurem Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis und so weiter Mäßigkeit. Und dann steht in Vers 9, wer solches nicht hat, der ist blind und tappt mit der Hand und vergisst der Reinigung seiner vorigen Sünden, vergisst also den Sieg Jesu. Das kann die Einnahme des Heiligungslebens verhindern. Und ein drittes ist der ausbleibende Widerstand gegen den erneuten Versuch der Sünde, uns in den Griff zu kriegen. Das heißt also, dass wir nicht wachsam sind und der Sünde widerstehen. In 1. Korinther 7, Vers 31 spricht der Apostel Paulus das und bringt das auf einen kleinen Nenner und sagt, ihr sollt die Welt gebrauchen, aber nicht missbrauchen. Das ist so ein kleiner Satz, aber hier kommt der Gegensatz zum Tragen. Wenn wir der Sünde nicht Widerstand leisten, kommen wir wieder in den Missbrauch mit den Dingen dieser Welt. Also, die Glaubensvereinigung mit Christus in Tod und Leben lässt uns zur äußeren Heiligung auch hindurchdringen und das Leben der Auferstehung genießen. Wir müssen Ja sagen zum Tod Jesu, das heißt auch zu unserem, und Ja sagen zum Leben Jesu und somit also auch zu unserem, wie es Paulus auch für sich persönlich wünschte. Er hat es ja nicht nur den Gemeinden angetragen, sondern sagt im Philipperbrief, schreibt er an die Philipper: Ich achte alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet, ich achte es für Kot, auf das ich Christum gewinne, damit er erkennt, in Vers 10, ihn und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, die will er viel mehr kennenlernen, damit er auch zu dem Leben mehr durchkommt, dass ich seinem Tod sogar ähnlich werde, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Also hier wieder das Beides, mit Christus gestorben sein, bewusst, ja, aber auch mit Christus auferstehen wollen. Die Heiligung durch die Vereinigung mit Christus. Das ist uns hier schon am Anfang des 6. Kapitels ganz deutlich gemacht worden, dass wir nicht nur das Wunder der Gnade betrachten, dass die Kraft Gottes über alle Sünde, über allem Bösen noch viel mächtiger ist, sondern dass wir auch bewusst jetzt darauf eingehen und sagen: Ich bin mit Christus gestorben und ich lebe mit Christus. Soweit zu diesen Versen im Römerbrief.